herzlich willkommen zum Thieme-Podcast Ihrer Zahnmedizin up to date. Heute mit dem Beitrag Bruxismus und Implantate von Daniele Manfredini. Einleitung.
Bruxismus ist eine Fehlfunktion des Kauapparates, die im Verdacht steht, sowohl das stomatognate System als auch dentale Implantate schädigen zu können. Trotz der enormen Fortschritte auf dem Gebiet der Epidemiologie, der Diagnostik und der Therapie von Bruxismus ist die Auswirkung auf dentale Implantate bisher nur unzureichend untersucht. Daher basieren die Empfehlungen für die implantologische Rehabilitation bei Patienten mit Bruxismus auf Expertenmeinungen anstatt auf wissenschaftlich fundierten Daten.
Zielsetzung.
Aufgrund dieser Erkenntnis hat der vorliegende Bericht drei Ziele. Die kurze Darstellung des derzeitigen Wissensstandes zur Diagnose von Bruxismus, die systematische Literaturanalyse zum Thema Bruxismus und Implantate und die Erarbeitung von klinischen Empfehlungen für den Praktiker.
Definition.
Derzeit besteht noch keine Übereinkunft, wie Bruxismus am besten definiert werden soll. Die American Academy of Sleep Medicine, die American Academy of Orofacial Pain und das Glossary of Prosthodontic Terms konnten sich bisher nicht auf eine einheitliche Definition einigen. Aus diesem Grund hat sich ein Expertenteam zusammengefunden, um eine möglichst umfassende Definition zu erarbeiten, welche die allgemein anerkannten Schlüsselbegriffe beinhaltet, aber voreilige Rückschlüsse vermeidet.
Merke. Bruxismus ist eine wiederholte Kiefermuskelaktivität, die sich durch Zähnepressen oder Zähneknirschen und/oder dem Vorschieben des Unterkiefers auszeichnet.
Bruxismus kann entweder während des Schlafens oder tagsüber auftreten.
Ätiologie.
Die Ätiologie ist zweifellos äußerst komplex und wird sehr kontrovers diskutiert. Einig ist man sich darüber, dass es sich um ein zentral gesteuertes Phänomen handelt und periphere Faktoren, wie beispielsweise die Okklusion, nur eine untergeordnete Rolle spielen.
Biomechanische und biopsychosoziale Modelle.
Demzufolge konzentriert sich die derzeitige Forschung auf biomechanische und biopsychosoziale Modelle, wohingegen okklusale Aspekte in den Hintergrund treten. Es konnte bereits gezeigt werden, dass psychosoziale Faktoren bei der Ätiopathogenese von Bruxismus eine Rolle spielen können, wobei die Ausprägung dieses Einflusses bei unterschiedlichen Formen des Bruxismus differiert. Der Einfluss der Okklusion konnte hingegen bisher nicht belegt werden.
Merke: Okklusale Aspekte spielen eine untergeordnete Rolle. Multifaktorielles Ätiologiemodell.
In den letzten Jahren wurde mehrfach versucht, die Forschungsergebnisse zu einem schlüssigen Ätiologiemodell zu vereinen. Das derzeit plausibelste Konstrukt stellt, wie so oft in der Medizin, ein multifaktorielles Modell dar.
Merke: Psychosoziale und pathophysiologische Faktoren interagieren mit peripheren morphologischen Stimuli.
Kurz gesagt, einer oder mehrere Faktoren wie Stress, Ängstlichkeit, Veränderung der Schlaftiefe, Defizite in der dopaminergen Übertragung oder die Schlafqualität können auf unterschiedliche Weise in unterschiedlichem Maß den Anstieg der Intensität, der Frequenz und der Dauer der Kaumuskelaktivität während des Schlafes bewirken.
Frage der Faktorengewichtung.
Obgleich diese Hypothese perfekt in den Kontext des multifaktoriellen Ätiologiemodells passt, bleiben noch immer die Fragen offen, wie zum Beispiel die Gewichtung der einzelnen Faktoren bei verschiedenen Arten des Bruxismus. In diesem Zusammenhang müssen jedoch die Ergebnisse vieler Studien berücksichtigt werden. Bruxismus ist nicht entweder vorhanden oder nicht vorhanden, sondern bei jedem Individuum können unterschiedliche Schwellenwerte der Muskelaktivität pathologische von physiologischen Vorgängen trennen.
Merke: Bei Überschreiten des individuellen Schwellenwertes entsteht Bruxismus. Diagnostik.
Nach dem derzeitigen Wissensstand erscheint es ziemlich sicher, dass die Pathogenese des Schlafbruxismus sich von der des Bruxismus im Wachzustand unterscheidet. Klinisch ist es jedoch sehr schwierig, zwischen diesen beiden Formen zu differenzieren.
Objektive und subjektive Befunde.
In diesem Zusammenhang erscheint es auch wichtig, zwischen Diagnosen zu unterscheiden, die auf objektiven oder subjektiven Befunden beruhen.
Kave. Patientenangaben sind häufig unzuverlässig und führen dazu, dass zu häufig Bruxismus diagnostiziert wird. Goldstandard.
Zurzeit stellt die polysomnographische Aufzeichnung den Goldstandard für die Diagnose des Bruxismus dar. Leider ist diese Technik sehr aufwendig, teuer und kann nur in speziell eingerichteten Schlaflaboratorien durchgeführt werden. Aus diesem Grunde wurde in jüngster Vergangenheit die Entwicklung von Diagnoseinstrumenten, welche die elektromyographische Aufzeichnung der Kaumuskelaktivität zur Bruxismusdiagnose verwenden, vorangetrieben. Diese Geräte müssen jedoch noch validiert werden und sollten nicht nur die Muskelaktivität des Musculus masseter auf einer Seite aufzeichnen, sondern auch dazu in der Lage sein, weitere Muskeln zu erfassen.
Graduierung der Bruxismusdiagnose.
Daher wurde kürzlich ein Vorschlag zur Graduierung der Bruxismusdiagnose vorgeschlagen. Bruxismus möglich, Bruxismus wahrscheinlich und Bruxismus sicher vorhanden.
Klinische Routinediagnose.
Obwohl somit klar ist, dass die klinische Routinediagnose von Bruxismus mit einigen Unsicherheiten verbunden ist, bleibt die auf diesen Grundlagen basierende Diagnose einfach.
Merke. Somit können auf diese sehr einfache Weise auch Patienten bezüglich Bruxismus gescreent werden, die eine Implantatversorgung erhalten sollen. Grundlage für den Implantologen.
Unter der Annahme, dass die Verwendung von Elektromyographiegeräten für den Routineeinsatz ungeeignet erscheint, stellt die klinische Untersuchung in Kombination mit der Verwendung von Fragebögen die einzige Möglichkeit dar, Patienten mit Bruxismus zu identifizieren. Obwohl die Verwendung von Fragebögen schnell und zeitsparend erfolgen kann, ist deren alleinige Anwendung ohne die gleichzeitige Verwendung objektiver Untersuchungsverfahren nicht empfohlen. Alle derzeit verfügbaren Fragebögen zum Bruxismus-Screening basieren auf ähnlichen Fragen. Hat Ihnen Ihr Partner berichtet, dass Sie nachts mit den Zähnen knirschen oder pressen? Haben Sie nach dem Aufwachen Schmerzen oder ein Spannungsgefühl in den Kaumuskeln? Wachen Sie manchmal nachts auf und haben bemerkt, dass Sie mit den Zähnen knirschen oder pressen? Hatten Sie nach dem Aufwachen jemals am Zahn oder dem Zahnfleisch Schmerzen? Neigen Sie dazu, tagsüber die Kaumuskulatur anzuspannen und mit den Zähnen zu pressen? Knirschen Sie tagsüber mit den Zähnen?
Kave. Die alleinige Anwendung von Fragebögen kann Bruxismus nicht sicher identifizieren. Probleme von Fragebögen.
Dies verdeutlicht die grundlegende Schwierigkeit bei der Verwendung von Fragebögen. Sie basieren auf einer subjektiven Einschätzung durch den Patienten selbst und sind daher nicht geeignet, eine Diagnose zu stellen. Zusätzlich ist die Validität dieser Fragebögen zumeist nicht belegt, da wissenschaftliche Studien fehlen bzw. eine unzureichende Qualität aufweisen. Ein weiteres Problem der Fragebogenanwendung liegt darin, dass die Fragen bestimmte Vermutungen und Annahmen zu Bruxismus beinhalten, die wissenschaftlich nicht nachgewiesen sind.
Schmerzen und Verspannungen.
So wird beispielsweise davon ausgegangen, dass Bruxisten Schmerzen und Verspannungen in der Kaumuskulatur aufweisen oder dass Geräusche bei der nächtlichen Muskelaktivität entstehen. Tatsächlich ist zum Beispiel der Zusammenhang zwischen Bruxismus und Schmerzen weit komplexer, als in der Vergangenheit angenommen wurde.
Merke. So zeigte sich, dass nur ein sehr geringer Teil der Bruxisten tatsächlich Schmerzen entwickelt. Geräusche.
Gleichfalls entstehen nur bei wenigen Bruxisten nachts so laute Geräusche während des Knirschens, dass sie oder ihr Partner aufwachen. Tatsächlich entstehen bei mindestens 80% der Muskelaktivierungsperioden keine Geräusche, da es sich beispielsweise um Zähnepressen handelt. Viele Jahre lang hat die Verwendung von Fragebögen zum Bruxismus-Screening dazu geführt, dass der Zusammenhang zwischen Bruxismus und Muskelschmerz als gesichert galt. Tatsächlich haben jedoch experimentelle Studien gezeigt, dass kein Ursache-Wirkungsprinzip bezüglich Bruxismus und Muskelschmerz existiert. Dies konnte auch in einer aktuellen Übersichtsarbeit zu diesem Thema bestätigt werden.
Einfluss des Behandlers.
Ein weiteres Problem kommt bei der Verwendung von Fragen zur Bruxismusdiagnostik hinzu. Der Einfluss des Behandlers. Wenn der Behandler davon überzeugt ist, dass ein Patient ein Bruxist ist, so ist die Gefahr groß, dass der Patient die präsentierten Fragen, gleichgültig ob in Form eines Fragebogens oder im Anamnesegespräch, positiv beantwortet.
Verschleiß der Zahnhartsubstanz.
Der Verschleiß der Zahnhartsubstanz wurde schon immer als Anzeichen für Bruxismus angesehen. Tatsächlich entsteht dieser Verschleiß jedoch sowohl bei physiologischen als auch bei parafunktionellen Vorgängen und stellt somit eine Kombination aus Abrasion, Erosion und Attrition dar. Weiterhin ist der Verschleiß einzelner Zähne abhängig von den dynamischen Okklusionskontakten und von externen Faktoren wie beispielsweise der Ernährung und Begleiterkrankungen wie zum Beispiel Reflux oder Essstörungen. In der Literatur sind viele Vorschläge zur objektiven Quantifizierung des Verschleißes der Zahnhartsubstanz zu finden. Trotz der Vielzahl an verfügbaren Quantifizierungsmethoden ist es in der täglichen Praxis sehr schwierig, zwischen den unterschiedlichen Ursachen für den Verschleiß und insbesondere auch zwischen physiologischem und pathologischem Verschleiß zu unterscheiden. Zusätzlich ist es nahezu unmöglich, zwischen Verschleiß aufgrund einer aktuellen parafunktionellen Aktivität und aufgrund einer bereits in der Vergangenheit abgelaufenen parafunktionellen Aktivität zu unterscheiden. In manchen Fällen können bei Bruxisten jedoch andere klinische Anzeichen auf das Vorhandensein parafunktioneller Aktivitäten hinweisen, wie etwa Zungenimpressionen, eine Linea alba oder ein stark ausgebildeter Musculus masseter.
Merke, es ist schwierig, zwischen physiologischem und pathologischem Verschleiß zu unterscheiden. Benigne Masseter-Hypertrophie.
Die benigne Masseter-Hypertrophie kann als Folge der lang andauernden statischen Belastung beim Pressen angesehen werden, welche durch eine isometrische Muskelaktivität gekennzeichnet ist.
Erfassung durch Schienen.
Derzeit stellen spezielle Schienen eine gute Möglichkeit dar, parafunktionelle Aktivitäten zu erfassen, wenngleich bedacht werden muss, dass die Eingliederung von Schienen die Rekrutierung der Kaumuskulatur verändert und somit iatrogen die Muskelaktivität beeinflusst. Auf den Schienen zeichnen sich Schlifffacetten ab, welche die Richtung und die Kraft der Bewegungen aufzeichnen und welche nach einigen Wochen Tragezeit abgelesen werden können.
Merke, leider ist es mit dieser Methode aber nicht möglich, zwischen Knirschen und Pressen zu unterscheiden. Zwischenfazit.
Die Diagnose und Graduierung von Bruxismus stellt somit ein sehr komplexes klinisches Problem dar. Die derzeit gültige Klassifikationsempfehlung verdeutlicht die vorhandenen Limitationen dieses, zum Teil auf subjektiven Angaben beruhenden Diagnosesystems. Gleichzeitig deutet der Mangel an bisher erhobenen wissenschaftlichen Daten darauf hin, dass in absehbarer Zeit nicht damit zu rechnen ist, dass valide Daten mit standardisierten Messmethoden in größerem Umfang generiert werden können.
Risikofaktor für dentale Implantate. Systematische Literaturübersicht.
Die Bedenken, die bestehen, wenn Implantate bei Bruxisten eingesetzt werden sollen, gründen auf der Befürchtung, dass die Überlastung der Implantate die Osseointegration beeinflussen könnte und oder die Belastungsgrenzen der Implantatbauteile überschritten werden könnten, was zum Versagen des Implantats oder der Suprakonstruktion führen würde.
Biologische und technische Komplikationen.
Bei implantatbezogenen Komplikationen kann zwischen biologischen und technischen Komplikationen unterschieden werden. Tatsächlich muss man in diesem Zusammenhang daran denken, dass Bruxismus lediglich einen Überbegriff für Muskelaktivitäten mit unterschiedlicher Ätiologie darstellt, weshalb es notwendig erscheint, die Auswirkungen von Bruxismus auf Implantate näher zu beleuchten. Dies kann durch die Analyse der vorhandenen Literatur erfolgen. Im Jahr 2012 wurde von der European Association for Osseointegration eine Konsensuskonferenz einberufen, um State-of-the-Art-Stellungnahmen zu verschiedenen Aspekten der dentalen Implantologie zu definieren. Zur Beantwortung der Frage, inwieweit Bruxismus einen Risikofaktor für Implantate darstellt, wurde in diesem Zusammenhang eine Literaturübersicht erstellt. Es konnten 21 Studien in die Analyse aufgenommen werden, wobei 14 davon biologische Komplikationen erfassten und 7 technische Komplikationen.
Biologische Komplikationen.
Die 14 Studien, welche die biologischen Komplikationen untersuchten, umfassten 3.447 Implantate, die bei mehr als 1.000 Patienten eingesetzt wurden. Die Beobachtungsdauer betrug zwischen unter 1 und 15 Jahren, war jedoch in 2 Studien nicht näher spezifiziert worden. Nur eine Studie umfasste einen Beobachtungszeitraum von mehr als 7 Jahren. Das Studiendesign keiner dieser Studien war jedoch explizit auf die Erfassung des Zusammenhangs zwischen Bruxismus und biologischem Implantatversagen ausgelegt. Daher beinhaltete auch nur eine Studie die Erfassung von klinischen Anzeichen für Bruxismus. Diese Studie konnte jedoch leider keine schlüssige Aussage zum Zusammenhang zwischen Bruxismus und Implantatversagen treffen. In allen anderen Studien wurde Bruxismus nur anhand einer einzelnen Frage erfasst oder es fehlen gänzlich alle Angaben, wie Bruxismus diagnostiziert wurde. Ein weiteres Problem stellte die sehr heterogene Definition des Implantaterfolgs dar. So wurden viele der in der Literatur empfohlenen Kriterien, wie die Messung des marginalen Knochenverlustes, die Erfassung der Implantatstabilität oder des Implantatüberlebens, herangezogen. Nahezu die Hälfte der Studien beinhalteten jedoch nur deskriptive Beschreibungen, die entweder keinen Zusammenhang zwischen Bruxismus und Implantatversagen nachweisen konnten oder zu keinem Ergebnis gelangten. Nur in 5 Studien wurde eine Regressionsanalyse zur Vorhersage des biologischen Implantatversagens durchgeführt, welche in 3 Fällen keinen Zusammenhang zwischen Bruxismus und Implantatversagen nachweisen konnte und in 2 Fällen keine Aussage machen konnte.
Technische Komplikationen.
Die 7 Studien, welche die technischen Komplikationen untersuchten, umfassten 2590 Implantate, die bei mehr als 700 Patienten eingesetzt wurden. Die Beobachtungsdauer war in allen Studien länger als 4 Jahre, wobei eine Studie diesbezüglich keine schlüssigen Angaben machte. Das Studiendesign keiner dieser Studien war jedoch explizit auf die Erfassung des Zusammenhangs zwischen Bruxismus und technischem Implantatversagen ausgelegt. Nur bei 2 Studien wurde Bruxismus mittels einer klinischen Untersuchung erfasst. Beide Studien fanden einen Zusammenhang zwischen Bruxismus und technischem Versagen. Bei 2 der restlichen 5 Studien wurde Bruxismus nur anhand einer einzigen Frage erfasst und bei 3 Studien fehlen alle Angaben, wie Bruxismus erfasst worden ist. Die beobachteten technischen Ausfälle waren vielfältiger Natur: Schraubenlockerungen, Implantatfrakturen, Versagen der keramischen Bauteile. Nur in 2 Studien wurde eine Regressionsanalyse zur Vorhersage des technischen Implantatversagens durchgeführt. In einer Publikation wurde über einen Zusammenhang zwischen Bruxismus und technischem Implantatversagen berichtet, in der anderen konnte dieser Zusammenhang nicht bestätigt werden. Die übrigen 5 Studien beinhalten deskriptive Beschreibungen. In 3 dieser Studien konnte ein Zusammenhang zwischen Bruxismus und technischem Implantatversagen nachgewiesen werden. Eine Studie fand keinen Zusammenhang und eine Studie machte diesbezüglich keine Aussage.
Diskussion der Ergebnisse.
In der durchgeführten Übersichtsarbeit wurde versucht, trotz fehlender wissenschaftlicher Standards zur Erfassung von Ursache-Wirkungsphänomenen in Reviews die externe Validität zu optimieren. In vorangegangenen Übersichtsarbeiten wurde bereits deutlich, dass sich die verfügbare Literatur zum Thema Bruxismus sehr heterogen darstellt, da eine Vielzahl diagnostischer Verfahren angewandt wurden und die Erfassung von Bruxismus nur sehr selten die Hauptfragestellung darstellte. Somit reiht sich die vorliegende Übersichtsarbeit gut in diese Ergebnisse ein. Eine Meta-Analyse konnte aus diesem Grunde nicht durchgeführt werden. Nahezu alle Studien basierten auf Selbstauskünften, zumeist nur anhand einer einzelnen Frage. Manche Studien gaben sogar die Art und Weise, wie Bruxismus diagnostiziert wurde, gar nicht erst an. Überdies war keine einzige Studie primär dazu ausgelegt, die Rolle von Bruxismus zu erfassen. Dies erschwerte die Suche, da eine große Anzahl von Veröffentlichungen durchgesehen werden musste. Aus diesem Grund kann, trotz der ausgefeilten Suchstrategie, nicht ausgeschlossen werden, dass relevante Manuskripte übersehen wurden.
Schlussfolgerung.
Zusammenfassend kann geschlussfolgert werden, dass es nicht genug Daten gibt, um sicher festzustellen, dass Bruxismus einen Risikofaktor für biologische Komplikationen darstellt. Die Mehrheit der analysierten Veröffentlichungen unterstützen eher die Annahme, dass Bruxismus und Implantatversagen nicht zusammenhängen, wobei in manchen Publikationen auch keine schlüssige Aussage zu dieser Thematik gemacht werden konnte. Allerdings sollte auch bedacht werden, dass immerhin 2 Publikationen einen Zusammenhang zwischen Bruxismus und Implantatversagen nahelegen. Bezüglich der technischen Komplikationen scheint aber relativ gesichert zu sein, dass Bruxismus einen Risikofaktor darstellt und bei Patienten mit Bruxismus öfter interveniert werden muss. In nur 2 Publikationen wird kein Zusammenhang zwischen Bruxismus und technischem Versagen festgestellt. In einer Publikation wird diesbezüglich keine sichere Aussage gemacht.
Merke: Bruxismus und technisches Implantatversagen hängen sehr wohl zusammen, bei biologischem Versagen besteht Unklarheit. Klinische Empfehlungen. Voraussetzungen.
Manche Publikationen betrachten Bruxismus immer unter dem Blickwinkel, dass dieser die erfolgreiche prothetische Versorgung von Implantaten gefährdet. Die Zurückhaltung, wenn Implantate bei Bruxisten eingesetzt werden sollen, gründet somit immer auf der Sorge, dass die Überlastung der Implantate zu deren Versagen führen könnte. Tatsächlich konnte die durchgeführte Übersichtsarbeit eindrucksvoll zeigen, dass wir noch weit davon entfernt sind, sichere Aussagen zur Frage, ob Bruxismus die biologische Komplikationsrate erhöht, machen zu können.
Problemdiagnoseverfahren.
In diesem Zusammenhang muss auch betont werden, dass die Diagnoseverfahren für Bruxismus besonders kritisch betrachtet werden müssen, da ansonsten Fehldiagnosen an der Tagesordnung sind. Daher wären sowohl Wissenschaftler als auch Kliniker gut beraten, wenn sie Bruxismus-Diagnoseverfahren in ihren Alltag übernehmen würden, welche die Muskelaktivitäten auswerten. Nur so können zuverlässige Daten gewonnen werden. Die Tatsache, dass Bruxismus einen Sammelbegriff darstellt, der verschiedene motorische Aktivitäten zusammenfasst und somit auch unterschiedliche Bruxismus-induzierte Auswirkungen auf das Stomatognate-System möglich sind, kann nicht oft genug betont werden. Aus dieser Tatsache ergibt sich auch die Notwendigkeit, okklusale Faktoren in die Betrachtung mit einzubeziehen, da die Gestaltung der Okklusalflächen und die Einwirkung non-axialer Kräfte über die Okklusion durchaus Risiken für die Implantatversorgung darstellen könnten.
Bruxismus-induzierte Implantatüberlastung.
Das Knochenimplantatinterface unterscheidet sich grundlegend von der natürlichen Knochenzahnschnittstelle.
Vergleich zum natürlichen Parodont.
Das natürliche Parodont lässt physiologische Zahnbewegungen in einem geringen Umfang zu. Im Eugnatengebiss führen daher okklusale Überbelastungen zu Kompressionen im Parodontalspalt. Dies verursacht die selektive Verdickung des Bandapparates und bewirkt eine Lockerung des Zahns, jedoch ohne die Zahnmobilität in apikaler Richtung zu erhöhen. Während dieser Vorgang im gesunden Stomatognatensystem vollständig reversibel ist, kann im parodontal erkrankten Gebiss ein irreversibler Knochenabbau am betroffenen Zahn die Folge sein. Implantate hingegen sind deutlich starrer mit dem Knochen verbunden als natürliche Zähne. In apikal-koronaler Richtung wird die Beweglichkeit mit oft 3 bis 5 Mikrometer angegeben, in orovestibulärer Richtung mit 10 bis 50 Mikrometer.
Merke: Aus diesem Grund kann das periimplantäre Gewebe auf unterschiedliche Belastungssituationen nicht reversibel reagieren.
Während der normalen Belastung wird die knöcherne Homöostase durch ständigen Knochenauf- und Abbau gewährleistet.
Theorie der Mikroläsionen.
Die Angaben in der Literatur zum Thema Reaktion des periimplantären Gewebes auf okklusale Überbelastung sind nicht einheitlich. Die plausibelste Hypothese zu dieser Thematik, die den Knochenverlust im zervikalen Bereich des Implantats bei einer Überbelastung erklären kann, geht davon aus, dass Mikroläsionen aufgrund von Ermüdungserscheinungen die Knochenresorption verursachen. Es wird angenommen, dass es zu irreversiblen Abbauprozessen kommt, wenn das Ausmaß der Schädigung das Reparaturpotenzial des Organismus überschreitet.
Kave. Die Ergebnisse, die zu dieser Annahme führten, wurden jedoch im Tiermodell gewonnen und müssen daher kritisch diskutiert werden.
Dennoch legen die Ergebnisse die Vermutung nahe, dass Bruxismus mit einer Implantatüberbelastung vergesellschaftet sein könnte. Die Ergebnisse am Tiermodell lassen vermuten, dass insbesondere Überlastungen bei dynamischen Okklusionskontakten, wie sie während des Zähneknirschens auftreten können, den Knochenverlust verursachen.
Merke: Somit kommt Zähneknirschen als Risikofaktor für ein biologisches Implantatversagen in Frage. Belastungsverteilung.
Leider konnte diese Hypothese anhand der durchgeführten Literaturübersicht weder bestätigt noch verworfen werden, da hierzu die Datenlage nicht ausreichte. Studien zur Belastungsverteilung bei verschiedenen implantatprothetischen Versorgungen kommen aber zum Schluss, dass während der funktionalen Belastung in vestibulär-oraler Richtung Biegemomente von 90 Newtonmillimeter und in entgegengesetzter Richtung bis 170 Newtonmillimeter auftreten können. Folglich könnten die Biegemomente, die während unkontrollierter Bewegungen, wie sie zum Beispiel während des Schlafes beim Schlafbruxismus auftreten, eine Größenordnung erreichen, die potenziell schädigend auf das Implantat bzw. das umgebende Gewebe wirken könnte. Zudem fehlt am Implantat die Propriozeption über das Parodont, was die Kraftkontrolle zusätzlich einschränken kann. Auf das Vorliegen solcher Biegemomente und Kräfte in vivo kann aufgrund der erhöhten technischen Komplikationsrate bei Bruxisten, wie sie das vorgelegte Review nahelegt, rückgeschlossen werden. Die hier angestellten Überlegungen beruhen aber, wie bereits mehrfach erwähnt, auf einem recht niedrigen Evidenzniveau.
Merke: Biegemomente und fehlende Propriozeption erklären theoretisch biologisches Implantatversagen. Implantatversorgung bei Bruxisten.
Geht man davon aus, dass derzeit noch keine zuverlässigen Optionen zur Bruxismustherapie existieren, so lohnt sich die Erarbeitung von Empfehlungen zur Implantatversorgung bei Bruxisten. Obwohl keine eindeutigen Belege dafür existieren, dass Bruxismus eine Implantatüberlastung verursachen kann, so kann es dennoch nicht schaden, das potenziell vermutete Risiko der Überlastung der Implantate beim Zähneknirschen und Pressen durch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen bei der Implantatversorgung zu minimieren. Hierbei können sowohl bei der Planung der Implantation als auch bei der Planung der prothetischen Versorgung Empfehlungen erarbeitet werden.
Implantatanzahl.
Es konnte bereits in vivo gezeigt werden, dass sich die Last, die jedes Implantat trägt, mit zunehmender Implantatanzahl verringert. Daher erscheint es, wenn man ökonomische und psychosoziale Aspekte unberücksichtigt lässt, durchaus erwägenswert, bei Bruxisten die maximal mögliche Anzahl an Implantaten zu verwenden.
Verblockungen und flache Abutments.
Zusätzlich erscheinen Verblockungen einige Vorteile zu bringen. Die Lastverteilung auf den Abutments und die Spannungen innerhalb des periimplantären Knochens können dadurch reduziert werden. In diesem Zusammenhang kann es sinnvoll sein, flache Abutments zu verwenden, um eine möglichst optimale Kraftübertragung der okklusalen Kräfte zum periimplantären Gewebe zu ermöglichen.
Lange Implantate.
Auch die Verwendung langer Implantate mit einem großen Durchmesser scheinen die Spannungen im periimplantären Gewebe zu reduzieren. Zusätzlich sollten die Implantate so inseriert werden, dass eine möglichst weitgehende axiale Belastung erfolgen kann.
Knochenqualität und Einheilzeit.
Weitere Aspekte, die bei der Implantatplanung bei Bruxisten in besonderem Maße berücksichtigt werden sollten, sind die Knochenqualität und die Einheilzeiten. Eine schlechte Knochenqualität ist mit einem erhöhten Risiko des periimplantären Knochenverlustes in der Belastungsphase verbunden. Eine mögliche Erklärung für dieses Phänomen liefern Finite-Element-Studien, kurz FEM-Studien.
Knöcherne Deformation.
Die Deformationen innerhalb des Knochens verursachen den Knochenabbau, der, wenn er die Toleranzgrenze und das Adaptionsvermögen des Knochens überschreitet, irreversibel wird. Das Ausmaß dieser knöchernen Deformation reduziert sich mit zunehmender Knochendichte. Leider stehen derzeit noch keine Studien zur Verfügung, in denen das Ausmaß dieses Knochenabbaus in Abhängigkeit zur okklusalen Belastung und zum Belastungszeitpunkt untersucht wurde.
Sofortbelastung.
Da zusätzlich die Datenlage zur Sofortbelastung von Implantaten nicht einheitlich erscheint, ist es nach derzeitigem Stand eher nicht empfehlenswert, bei Bruxisten Implantate mit Sofortbelastung zu planen.
Non-axiale Belastungssituationen.
Zusätzlich kann auf der Basis einiger Studienergebnisse dazu geraten werden, Freiendbrücken und non-axiale Belastungssituationen zu vermeiden.
Freiendbrücken.
Die Eingliederung von Freiendbrücken führt zu einer starken Belastung des distalen Pfeilers, abhängig von der Länge des Anhängebrückengliedes. Bei der Implantatversorgung führte diese Versorgungsvariante zu einem erhöhten Risiko für periimplantären Knochenabbau. Auch für non-axiale Belastungssituationen deuten In-vitro- und FEM-Studienergebnisse auf ausgeprägtere Spannungen im periimplantären Knochen hin. Daher sollte diese Belastungssituation wann immer möglich vermieden werden.
Einzelimplantat.
Zusätzlich sollte bei der Implantation eines Einzelzahnimplantates darauf geachtet werden, dieses stets mittig in den Lückenbereich zu inserieren. Auf diese Weise lassen sich Überhänge der Rekonstruktion in mesiodistaler Richtung vermeiden. Auch sollte darauf geachtet werden, ein günstiges Kronenhöhen-Implantatlängenverhältnis umzusetzen, um ungünstige Hebelarme zu vermeiden.
Interkuspidation.
Klinische Beobachtungen geben zu der Empfehlung Anlass, den okklusalen Bereich bei implantatgestütztem Zahnersatz bei Bruxisten möglichst flach zu gestalten und mehr Spielraum in der Interkuspidation zuzulassen. Dieses Vorgehen schützt den Zahnersatz und das Implantat vor ungünstigen Belastungen bei Lateralbewegungen, wie sie beim Zähneknirschen verstärkt anzutreffen sind. Daher empfiehlt sich die Umsetzung einer vereinfachten okklusalen Gestaltung.
Schiene.
Schließlich kann das Implantat und der Zahnersatz durch die Eingliederung einer Schiene aus hartem Kunststoff zusätzlich geschützt werden. Basierend auf den oben angeführten Empfehlungen können 10 Empfehlungen formuliert werden, die die Erkenntnisse zur Implantatversorgung bei Bruxisten zusammenfassen.
Empfehlungen zur Planung eines guten implantatgetragenen Zahnersatzes bei Bruxisten.
Die Diagnose Bruxismus sollte bereits in der Planungsphase gestellt werden. Hierzu sollten die in der Literatur angegebenen Verfahren verwendet werden. Die Anzahl der Implantate sollte bei diesen Patienten maximiert werden. Es sollten möglichst lange Implantate mit großem Durchmesser verwendet werden. Eine Verblockung sorgt für eine bessere Verteilung der Kräfte. Die Knochenqualität als Risikofaktor sollte berücksichtigt werden. Riskante chirurgische oder prothetische Verfahren sollten vermieden werden. Die Einheilzeit sollte nicht verkürzt werden. Die axiale Krafteinleitung sollte optimiert werden und es sollten keine Freiendbrücken zur Anwendung kommen. In der maximalen Interkuspidation sollte ein Spielraum vorhanden sein. Die Okklusalflächen sollten eher flach gestaltet sein, um laterale Kräfte zu minimieren. Nach der Fertigstellung des Zahnersatzes sollte eine Schiene aus hartem Kunststoff eingesetzt werden.
Schlussfolgerung:
Bruxismus stellt einen potenziellen Risikofaktor für eine Überlastung des stomatognaten Systems dar. Die Datenlage deutet darauf hin, dass insbesondere technische und nur in zweiter Linie biologische Komplikationen die Folge von Bruxismus sein können. Die unzureichende Spezifität der Studien bezüglich der Untersuchung der Auswirkungen von Bruxismus auf Implantate gibt jedoch zur zurückhaltenden Interpretation der Ergebnisse Anlass. Daher basieren die formulierten Empfehlungen eher auf Schlussfolgerungen und Überlegungen.